Herzlich willkommen zum Vater und Sohn Podcast. Mein Name ist Jan Reichenbach, ich bin der Sohn.
Ich heiße Ottmar Reichenbach, ich bin der Vater.
Und heute ist das Thema Wehrpflicht, soziales Pflichtjahr. Und wir haben für euch den Podcast wie folgt aufgebaut. Zuerst würde mein Vater seine Präsentation vorstellen und mit euch durchgehen. Und ich werde natürlich auch immer wieder was dazu sagen. Und im Anschluss werde ich ein Mindmap zeigen. Da geht es dann eher um die Vor- und Nachteile und auch natürlich um ein Fazit. Legen wir los und starten mit deiner Präsentation. Ich schalte jetzt um. Viel Spaß!
Ich will mal kurz auf die Geschichte eingehen. Wir haben ja eine dunkle Vergangenheit in Deutschland. Von unserem Boden sind zwei Weltkriege ausgegangen und es hat auch beeinflusst, inwieweit wir ein Militär haben oder es uns als Deutschland verboten wurde. Die Wehrpflicht nach dem Zweiten Weltkrieg wurde erst 1956 eingeführt, während die Möglichkeit zur Kriegsdienstverweigerung das Grundgesetz schon in seiner Urfassung ab 1949 vorgesehen hat. 1968 wurde dann die Wehrpflicht mit dem Artikel 12a im Grundgesetz genauer geregelt. Die Wehrpflicht wurde durch den Wehrdienst oder im Falle des § 1 des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes von 1983 durch den Zivildienst in Deutschland erfüllt. Das nur zu ein paar Daten. Ich will erinnern ans Grundgesetz, Artikel 4 Absatz 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und Paragraph 12a. Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverbund, zum Beispiel Technisches Hilfswerk, verpflichtet werden. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Soweit zu den genaueren Grundlagen. Die Zeiten, wie lange man Wehrdienst zu leisten hatte, haben sich im Laufe der Jahre geändert. So war zunächst nur Wehrdienst geregelt, dann ab 1961 waren Wehrdienst und Zivildienst in der Zeit gleich. Erst 1973 wurde die Soldaten, die den Wehrpflicht geleistet haben, mussten ja eventuell Reserveübungen durchführen. Deswegen wurde der Zivildienst länger gestaltet als der Wehrdienst, um das auszugleichen. Und erst 11 wurde dann die Wehrpflicht ausgesetzt. Ist seit 1.7.11 und infolge des Aussetzens der Wehrpflicht wurde auch der Ersatzdienst nicht mehr durchgeführt. Das Verfahren ist 1977 novelliert worden. Bis dahin musste man eine Prüfung erdulden als Kriegsdienstverweigerer vor einem Ausschuss und erst 1977 wurde das dann ausgesetzt.
Genau, und ganz kurz noch an der Stelle, wir gehen dann natürlich auf unsere eigene Geschichte ein, er Zivildienst, ich Bundeswehr.
Ja, da will ich kurz was zur Gewissensprüfung sagen. Es ist ja etwas problematisch, die Gründe, die im Antrag auf Kriegsdienstverweigerung genannt werden, als Gewissensgründe zu prüfen. Ausgeschlossen waren egoistische Gründe und politische Gründe, aber die Übergänge sind ja fließend. Es ist dann vom Bundesverfassungsgericht etwas präzisiert worden. Jede ernstliche sittliche, das heißt an den Kategorien von Gut und Böse orientierte Entscheidung, die der Einzelne in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, sodass er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könne, wäre eine Gewissensentscheidung. Es ist wirklich problematisch, das zu überprüfen. Da die zweite Problematik bestand dann darin, wie war diese Kommission, die über diesen Antrag entschieden hat, zusammengesetzt. Zuständig war das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, aber die Führung hatte das Verteidigungsministerium. Und in der Tat war es so, dass der Vorsitzende vom Verteidigungsministerium bestimmt wurde. Und ansonsten wurde zurückgegriffen damals auf altgediente Soldaten, die nicht mehr als Soldaten tätig waren. Und die hatten natürlich eine bestimmte Einstellung, bevor die Kriegsdienstverweigerer demonstrieren, sollten sie doch lieber im Schlamm rumrobben. Das war jetzt etwas scharf formuliert von mir. Okay.
Ja, hast du noch?
Ja, da ist nochmal die Zusammensetzung, die Beisitzer wurden nach Parteienproporz gestellt und nicht selten entschieden einstige Wehrmachtssoldaten, was vom Friedenswillen langhaariger Weltverbesserer zu halten sei. So hat es damals der Spiegel kritisch formuliert.
Mhm. Dann denke ich, können wir jetzt auch in die Diskussion einsteigen, weil die Mindmap, denke ich, zeige ich ganz am Schluss dann.
Ja, ja.
Genau, vielleicht jetzt für euch, also nochmal, um das klarzustellen, mein Vater ist ja überzeugter Kriegsdienstverweigerer und ich bin eben bei der Bundeswehr gewesen, beziehungsweise habe meinen Wehrdienst abgeleistet und das Ganze hat bei mir 10 Monate gedauert. Bei dir hat es, glaube ich...
Ich habe noch 16 Monate Zivildienst geleistet. Also ich habe Zivildienst im Fürther Krankenhaus geleistet. Während des Zivildienstes ist dann aus meiner Einstellung, ich könnte Medizin studieren, der feste Entschluss gereift und ich hatte mir da schon gute Kenntnisse aneignen können. Und für die Krankenhäuser und andere Zivildienststellen war das damals, was wir immer so gehört haben, eine Bereicherung, dass zusätzliche Arbeitskräfte über doch einen ziemlich langen Zeitraum zur Verfügung standen.
Bei mir war es so, also ich habe meinen Wehrdienst von Januar bis Oktober eben, einschließlich Oktober abgeleistet und ich war in Bayreuth stationiert im 5. Luftwaffenausbildungsregiment 3. Das heißt, ich habe dort meine Grundausbildung gemacht. Die waren damals 2 Monate lang und dann im Anschluss war ich dann weiterhin in Bayreuth und habe meinen Hauptfeldwebel dann unterstützt bei, wenn neue Rekruten gekommen sind, dass die eben dann sofort loslegen konnten. Und da muss ja alles Mögliche dann noch erfasst werden, Angaben, deren Laufbahn und so weiter. Ich war dann auch Heimschläfer, das heißt, ich konnte praktisch nach Dienstschluss Kameraden dann eine Fahrgemeinschaft bilden und dann wieder nach Hause fahren. Und war somit praktisch übers Wochenende natürlich auch zu Hause. Nur in der Grundausbildung war es natürlich so, dass wir die ersten 4 Wochen nicht nach Hause fahren konnten und dann, glaube ich, ab der 5. bis eben zur 8. Woche konnten wir dann am Wochenende heimfahren. Da sind wir dann immer Freitagmittag wieder nach Hause gefahren, sozusagen. Außer wir hatten Wachdienst bzw. mussten praktisch Nachtdienst machen und auch Rundgang in einem bestimmten Areal innerhalb der Kaserne. Und das musste jeder einmal machen. Und dadurch waren wir praktisch 5 Wochen in der Kaserne und 3 Wochen waren wir dann am Wochenende immer zu Hause. Das war aber nur innerhalb der Grundausbildung. Und danach wurden die ja zu dem jeweiligen Standort bundesweit verteilt. Und ich war eben bei der Luftwaffe, war aber nie im Flugzeug oder in der Luft im eigentlichen Sinne, sondern das war ein reines Ausbildungsregiment. Und ich habe jetzt auch keine Kontakte mehr zu Kameraden von damals. Ich war auch nie bei einer Reservistentreffen, beziehungsweise hatte irgendeine Übung, aber ich glaube, dass das eben daran lag, dass, wo ich eben meine Zeit dann abgeleistet habe, ein reines Ausbildungsregiment war.
Vielleicht ergänzend, wir wurden dem Zivildienstgesetz oder Kriegsdienstverweigerergesetz entschädigt, analog zu den Soldaten, die Wehrpflicht geleistet haben.
Und ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was ich da für einen Sold bekommen habe, beziehungsweise das war überhaupt nicht relevant.
Geht mir genauso.
Also ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen.
Geht mir genauso. Ich war ja sozusagen auch Heimschläfer. Wir konnten ja nach Hause fahren, wenn wir den Dienst im Krankenhaus gemacht hatten.
Und um jetzt noch die Diskussion ein bisschen zu steuern. Also das führt mich beispielsweise zu der Überlegung, also mir hat es in keinsterlei Weise, in irgendeiner Art und Weise geschadet. Das heißt, ich finde das auch, oder ich persönlich finde es gut, wenn man dem Staat, der Gesellschaft, in der man lebt, etwas zurückgibt und eben beispielsweise Wehrdienst oder Zivildienst leistet.
Ich würde gar nicht sagen, wir geben dann etwas zurück. Wir sind ja Teil des Staates.
Und ich finde
es schon gerechtfertigt, eine Pflicht einzuführen, in einer bestimmten Zeit für die Gesellschaft tätig zu sein, fürs Gemeinwohl. Ich würde das aber auf freiwilligen Basis bestehen lassen, ob ich mich für eine zivile Einrichtung, für Krankenhaus, für Behindertenpflege oder für eine technische Seite wie technisches Hilfswerk oder Polizei, Grenzpolizei oder eben für die Armee entscheide.
Genau, ich glaube, Feuerwehr wäre auch noch eine weitere Variante. Ne? Ja, also ich sehe das auch so, aber ich glaube, man würde auch der jetzigen Diskussion, die jetzt stattfindet in unserer Gesellschaft, wenn das jeder machen muss, also man könnte vielleicht sogar so weit gehen, dass das auch Frauen machen im Zuge der Gleichberechtigung, unabhängig davon, ob sie dann später Kinder bekommen, das wird ja sowieso angerechnet. Und ich glaube, dann wird sich auch niemand die Frage stellen, ja, warum muss ausgerechnet ich das jetzt machen und der andere wiederum nicht? Es gibt immer wieder Menschen, die sich dann von der Wehrpflicht befreien lassen, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie eben krank sind beispielsweise. Das steht ja völlig außer Frage. Das würde ja weiterhin Bestandteil haben. Aber ich glaube, das würde unserer Gesellschaft, unserem Zusammenhalt, uns allen gut tun, wenn man jetzt sagt, beispielsweise 6, 8, 10 oder 12 Monate, darüber kann man natürlich streiten, muss jeder ab 18 Jahren seinen Dienst ableisten. Ob das jetzt eben Wehrdienst oder ein sozialer Dienst ist, Zivildienst, das sollte jeder frei entscheiden können.
Es kann ja wirklich auch der persönlichen, beruflichen Orientierung dienen. Bei mir war das so. Letztlich hatte ich es mir ja schon vorher überlegt, Medizin zu studieren, aber das war für mich eine Prüfung, dass mir das auch wirklich zusagt. Und es gibt ja auch bei der Bundeswehr entsprechende Möglichkeiten auszuprobieren, ob das nicht ein Weg ist für jemanden persönlich.
Genau, dann noch zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe damals eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht und ich habe den Job vor allem auch deswegen bekommen, weil derjenige, der mit mir das Gespräch geführt hat, Offizier bei der Bundeswehr war, also gewesen war und jetzt im zivilen Leben tätig war in der Spedition. Und der war so angetan, dass er in meinem Lebenslauf gelesen hat, der hat Wehrdienst geleistet. Und dann war es so, also wir haben vielleicht, ich sage jetzt mal überspitzt formuliert, 10 Minuten über Fachliches zu der Ausbildung gesprochen. Und den Rest der Zeit haben wir dann wirklich nur über die Bundeswehr gesprochen. Und am Ende hat er mir dann gesagt, ja, geben Sie mir halt dann am Montag Bescheid, weil das Vorstellungsgespräch war am Freitag, ob Sie den Job wollen, also den Ausbildungsplatz antreten wollen. Und insofern kann ich sagen, dass das auch nur von Vorteil ist. Also das macht sich auch, um es jetzt mal salopp zu formulieren, wirklich auch gut im Lebenslauf. Sei egal, ob ich jetzt Zivildienst oder Wehrdienst geleistet habe. Weil die Leute sehen, die Arbeitgeber sehen, aha, der hat Verantwortung übernommen, hat seinen Dienst abgeleistet, hat Disziplin gezeigt und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass er die dann auch im Berufsleben zum Einsatz bringt oder in dem jeweiligen Job oder Beruf. Und insofern möchte ich jetzt vielleicht auch noch dazu überleiten, nochmal die Vor- und Nachteile von einer Wehrpflicht, beziehungsweise ich habe es jetzt soziales Jahr genannt, euch darzulegen. Und dazu habe ich jetzt die KI befragt und die hat mir dann mehrere Vorteile ausgespuckt. Also es geht jetzt wirklich darum, unabhängig davon, wie lange jetzt sowas dauert, da habe ich ja gesagt, also man kann darüber diskutieren, ob es jetzt 6, 8, 10 oder 12 Monate sein sollen oder sogar noch länger. Hier sind jetzt mal Vorteile und das beinhaltet jetzt Wehrpflicht als auch Zivildienst. Hier heißt es jetzt soziales Jahr, weil das eben vielschichtig ist. Man kann eben, wie du vorhin schon gesagt hast, zum technischen Hilfswerk, man kann ins Krankenhaus, in der Behindertenwerkstatt tätig sein. Also es gibt ja da völlig unterschiedliche Möglichkeiten oder vielleicht sogar irgendwas mit Klimaschutz. Das würde ich da auch mit in einbeziehen, sag ich mal so. Ja. Genau. Und was hat jetzt die KI ausgespuckt? Ihr seht es ja. Erster Oberpunkt eben Förderung der gesellschaftlichen Integration. Das heißt, das Zusammenführen von Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Hintergründe. Und es ist ja auch so, wir haben dadurch Einblick, ich habe jetzt mal Einblick in die Bundeswehr bekommen, du in ein Krankenhaus. Und das hat uns ja beide dahingehend auch unterstützt, zumindest jetzt bei dir beruflich. Aha, ich möchte jetzt Arzt werden in deinem Fall. Und mir hat es beispielsweise verholfen, auch an einem Ausbildungsplatz zu kommen zum damaligen Zeitpunkt. Unabhängig davon, dass ich dann später auch noch studiert habe. Aber ich fand das einfach eine tolle Sache. Und es stärkt natürlich auch das Gemeinschaftsgefühl. Beispielsweise in Form von Kameradschaft bei der Bundeswehr, aber auch natürlich Kollegialität unter Zivildienstleistenden. Mein Bruder hat auch Zivildienst geleistet, der war in einer Behindertenwerkstatt. Der hat es auch als positiv empfunden, zumindest habe ich es so wahrgenommen. Und es ist natürlich auch gut für die persönliche Entwicklung und für die Verantwortung. Man erwerbt Disziplin oder man muss ja auch in gewisser Hinsicht diszipliniert sein. Insbesondere, wenn ich zum Beispiel daran zurückdenke, dass wir in der Grundausbildung mitten in der Nacht antreten mussten. Das war, glaube ich, 2 oder 3 Uhr in der Nacht. Wir hatten auch mal Nachtschießen. Und wir hatten natürlich den klassischen Zapfenstreich am Abend und mussten in der Früh natürlich wieder früh raus. Diese Disziplin, die kann man ja dann später natürlich auch fürs Berufsleben verwenden oder auch fürs Studium oder Ausbildung.
Es war ja in der Tätigkeit im Krankenhaus genauso. Man hat mit zunehmender Zeit der Tätigkeit oder des Dienstes auch verantwortungsvollere Aufgaben wie Wundpflege und Lungenentzündungsvorbeugung und alles Mögliche gelernt. Und
das ist ja ein weiterer Punkt, Förderung von Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit. Also beides Mal muss man ja Verantwortung übernehmen. Wir haben natürlich auch Erste-Hilfe-Kurs von Sanitätern bei der Bundeswehr bekommen. Wir wurden dazu angehalten, dann auch Blut zu spenden. Das haben die meisten von uns gemacht. Ich habe es natürlich auch gemacht. Und ja, es ist wirklich eine runde Sache, zumindest wenn man das gut aufzieht. Aber zum Fazit kommen wir ja noch. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass es zur Allgemeinheit und zum Gemeinwohl beiträgt. Also beispielsweise Unterstützung des Militärs zur Landesverteidigung, also bei einer Wehrpflicht oder eben Hilfe in sozialen Einrichtungen bei der Pflege beispielsweise oder auch Umwelt- oder Katastrophenschutz.
Und zur beruflichen Orientierung und Erfahrung haben wir ja schon
genug gesagt. Und ja, Stärkung der Staatsbindung, also ich glaube schon, dass das zusammenschweißen wird und auch hat. Man identifiziert sich dann auch eher mit seinem Land, also jetzt im positiven Sinne, würde ich mal sagen. Und es fördert auch die politische Bildung und die Staatsbürgerkunde. Und es erhöht das Bewusstsein für nationale Verantwortung und natürlich auch für demokratische Werte. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Natürlich gibt es aber auch Nachteile, die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wenn man es genau nimmt, könnte man ja sagen, es schränkt die individuelle Freiheit in gewisser Hinsicht ein, weil man eben zur Dienstleistung verpflichtet wird, unabhängig davon, ob man jetzt motiviert ist oder eben nicht. Das führt natürlich oder kann dazu führen, dass man natürlich seine Lebensplanung oder auch seine Ausbildung unterbrechen muss. Und das sind auch wirtschaftliche und organisatorische Belastungen notwendig, sprich es entstehen den Staat und damit der Gesellschaft, also damit uns, zur Durchführung und Betreuung natürlich Kosten.
Von der Seite der Wirtschaft wird argumentiert, dass diese Personen dann ein Jahr später erst dem Wirtschaftsleben zur Verfügung stehen.
Andererseits muss man natürlich sagen, wenn sie sich da schon bewährt haben, dann denke ich, wirkt sich das nur positiv auch auf die Produktivität im Arbeitsleben dann aus. Aber gut, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Natürlich ist es mit Aufwänden verbunden. Ich gehe nochmal kurz aufs Mindmap. Das entsteht in gewisser Hinsicht natürlich eine Verwaltung und man muss natürlich die Dienstleistenden, sei es jetzt Wehrdienstleistende oder eben Zivildienstleistende, entsprechend ausbilden. Darum kommt man nicht, aber natürlich kann es auch zu Überforderung und Belastung der Dienstleistenden führen. Es ist eine physische, insbesondere bei den sportlichen Aktivitäten in der Grundausbildung bei der Bundeswehr, aber natürlich auch eine psychische Herausforderung. Manchmal kann es auch unzureichend anerkannt werden und die Entlohnung im Zivildienst oder innerhalb dieses sozialen Jahres war das, glaube ich, insbesondere, war nicht immer gut. Und die Qualität und die Motivation der Dienstleistenden kann darunter leiden. Also mangelnde Motivation führt natürlich zu geringerer Leistungsbereitschaft und Engagement. Unterschiedliche Qualifikationen und Fähigkeiten können die Einsatzqualität beeinflussen. Und man kann natürlich über Alternativen und über eine Modernisierung diskutieren, über Freiwilligkeit, besser angepasste Dienstmodelle und natürlich Kritik an der Aktualität der Wehrpflicht im modernen Sicherheitsumfeld leisten. Also ich würde jetzt mal sagen, das hat jetzt die KI ausgespuckt. Ihr habt jetzt Vor- und Nachteile, wobei der letzte Punkt, den würde ich jetzt gar nicht zu Nachteilen zählen, weil das ist einfach nur ein Punkt, dass man eben auch Alternativen in Betracht ziehen soll. Ich persönlich habe von meinem Wehrdienst profitiert, habe ich ja schon erzählt. Insofern befürworte ich sowas. Ich sehe das eher so, dass man der Gesellschaft im Gesamten damit was Gutes tun würde, wenn man eben sagt, beispielsweise 12 Monate Wehrdienst oder Zivildienst, also inklusive Katastrophenschutz, Umweltschutz, sowohl für Männer als auch für Frauen, dann wäre das in meinen Augen eine runde Sache. Also das könnte man echt mal in Erwägung ziehen, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ich fände es auch eine sinnvolle Sache, um die persönliche Verantwortung für unsere Gesellschaft zu stärken, die Identifikation mit dem Staat. Wir sind ja alle der Staat. Ja. Und insofern kann es durchaus bereichernd sein. Wir können aber nicht verschweigen, dass es sehr viele organisatorische Probleme gäbe, würde man eine allgemeine Dienstpflicht für alle Männer und Frauen schaffen. Das ist ein Problem, kann man alle Stellen besetzen oder also aber das sind Detailaufgaben, die eben von der Politik beantwortet werden müssten.
Genau, es ist natürlich auch so, dass viele Kasernen, also da, wo ich meine Grundausbildung und auch dann meinen Wehrdienst abgeleistet habe, die ist mittlerweile geschlossen. Das heißt, also man müsste wahrscheinlich erstmal auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit überhaupt sowas wieder vonstatten gehen kann, dass die da ihren, also im Sinne der Bundeswehr, ihren Wehrdienst ableisten können oder auch, dass die ihren Zivildienst ableisten können. Aber ich glaube, wenn man sowas will und wenn man das gemeinsam beschließt und dann auch die Bereitschaft da ist, dann kann man das in meinen Augen zumindest wirklich sehr gut bewältigen.
Ja, jetzt eher schon als Abschlussbemerkung würde ich sagen, man sieht auch an diesem Thema wieder, dass es ein komplexes Thema ist und dass es nicht einfache Lösungen gibt, Wehrpflicht ja oder nein, so wie man immer den Eindruck hat, wie es diskutiert wird, als ob da ein einfaches Ja oder Nein zu beantworten wäre. Und das Ganze braucht einen großen zeitlichen Vorlauf, um das ordentlich zu organisieren.
Und ganz wichtig an der Stelle ist natürlich auch, dass eben junge Menschen, die das dann eben betrifft, auch einbezogen werden. Das ist ja in meinen Augen jetzt bei der jetzigen Regierung nicht der Fall oder nur eher am Rande, sage ich jetzt mal, werden die mit einbezogen. Also es kann ja nicht sein, ausgerechnet die Gruppe, die es betrifft, dass die praktisch überhaupt nicht berücksichtigt werden bei der Diskussion darüber, ob es jetzt eine Wehrpflicht geben soll oder eben nicht.
Noch ganz zum Schluss möchte ich daran erinnern, dass die Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und ich glaube 25 Jahren
oder so, ja,
nach wie vor besteht, die ist nur ausgesetzt.
Ja.
Lediglich für Frauen besteht keine Wehrpflicht.
Genau.
So ist im Moment der rechtliche Stand und wenn man die Frauen mit einbeziehen würde, müsste man das Grundgesetz ändern.
Ja.
Also auch um hier nochmal auf die Komplexität des Themas hinzuweisen.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir euch zu dem Thema gut abgeholt und unsere Positionen natürlich dargelegt. Und ich hoffe, es hat euch inspiriert, euch auch Ideen gegeben für eigene Diskussionen im Freundes- und Verwandtenkreis. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gibt, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke klickt, dass ihr keine Folge mehr verpasst und natürlich im Idealfall uns auch einen Kommentar hinterlässt, sei es jetzt auf YouTube oder auch bei unserem Audio-Podcast. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund und die nächste Folge erscheint im Januar 2026.
Deswegen wünsche ich allen einen guten Start ins neue Jahr und vorher angenehmes Weihnachtsfest mit viel Freude und Gesundheit.
Genau, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
Ciao.